Hallo, und hier ist wieder mal Def Radio bei Radio Free FM. Zu Gast im Studio ist heute Henning.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und Tobi, das bin ich. Und live zugeschaltet aus Kanada ist heute Markus.
Ja, guten Morgen.
Ja, wie geht's? Wie viel Uhr ist es bei dir?
Kurz nach 5.
Okay, ich bitte nochmal vielmals um Entschuldigung, dass wir die Sendung nicht um deinetwillen verlegen konnten. Unser heutiges Thema, ja, wenn wir das mal uns geschaut haben, wären mal die lieben Medien oder was es da so alles drüber zu berichten gibt oder auch mal zu kritisieren gibt. Also in gewisser Weise müssten wir jetzt vorsichtig sein. Wir sind ja selber im Prinzip hier ein Medium, das aktiv wird. Es gibt so eine gewisse Tendenz der Medien, sich immer auf die Schwächen der Menschen zu stürzen und dabei, sagen wir mal, jede Privatsphäre eigentlich außer Acht zu lassen. Das ist einerseits eine lange Zeit umstrittene Sache. Es gab da lange Zeit, was weiß ich schon, also auch Gerichtsprozesse darum, dass zum Beispiel Prinzessin Caroline, was weiß ich, gegen die Bunte oder andere Boulevardblätter geklagt hat, weil diese halt mehr oder mehr fast alle Aspekte aus ihrem Privatleben im Prinzip hervorkramen, immer irgendwelche Paparazzi in der Nähe sind, irgendwelche Bilder veröffentlichen. Also es ist seit langem eigentlich ein umstrittenes Thema. Es ist auch nicht ganz einfach, denn immerhin spielt in diesem Bereich ja auch die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit mit hinein. Mal ganz konkreter Fall. Vor ein paar Monaten zum Beispiel gab es mal diesen Fall der EKD, oh Gott, evangelischen Kirchen Deutschlands Vorsitzenden Margot Käßmann, die zum Beispiel sich mal eine Alkoholautofahrt erlaubt hat oder sagen wir mal dabei halt erwischt wurde, wie sie über eine rote Ampel gekommen ist und sofort, was weiß ich, war das entsprechend in den Medien, wurde im Prinzip erst einmal die ganze Zeit durchgekaut im Prinzip, bis die Frau letztendlich nachher dann doch zurückgetreten ist. Wobei man sagen muss, die Frau ist eigentlich nicht zurückgetreten auf Druck der Medien, die Frau ist eigentlich zurückgetreten aus freien eigenen Stücken. Aber was ich halt beobachtet hatte, war halt, dass sofort, was weiß ich, sich Medien wie die Bild-Zeitung da draufstürzten und einen absoluten Skandal draus machten.
Allerdings muss man, wie ich finde, zumindest den Fall ein bisschen differenziert betrachten von anderen Fällen wie Kachelmann, auf den wir später, denke ich, noch kurz zu sprechen kommen werden. Da Frau Käßmann sich wirklich einen ordentlichen Fauxpas erlaubt hat, muss man leider sagen, es ist sehr, sehr schade, dass ihr das passiert ist, weil sie nicht nur in der Kirche, sondern generell in der Öffentlichkeit, auch in der Politik an sich hoch angesehen war, auch wenn sie dort durch provozierende Aussagen auch sich nicht nur Freunde gemacht hat.
Hat mit dem Amt zu tun, dass man dort halt sich in ethischen Fragen irgendwo auch einmischt, auch zum Beispiel in die Politik.
Und gerade dann ist es natürlich schwierig, wenn man über auch moralische Fragen redet, wenn dann eine Person wie Frau Käßmann, die ich selber auch sehr, sehr schätze, dann eben sich eine solche alkoholisierte Fahrt erlaubt. Das ist halt wirklich schade. Das ist in ihren Augen sicherlich auch das Schlimmste, was ihr passieren konnte. Hat ihr auch sehr leid getan, aber ich fand es letztendlich wirklich auch sehr mutig von ihr, dass sie dann auch den Hut gezogen hat. Die Rolle der Medien bei der Geschichte.
Also da habe ich insbesondere beobachtet, dass in dieser Woche im Prinzip, es hat nicht ganz eine Woche gedauert, aber in dieser Zeit, bis sie im Prinzip sich zu ihrem Rücktritt durchgerungen hat. Wie gesagt, sie musste nicht. Es gab eine Krisensitzung damals des Evangelischen Kirchenrats. Also erstmal eine Telefonkonferenz, dann am nächsten Tag nochmal, dass die sich persönlich getroffen haben. Haben dabei einstimmig sich dafür entschieden, dass es alleine Frau Käsmanns Entscheidung sein würde, im Prinzip, ob sie bleiben will oder nicht. Aber, und dass man also hier sehr wohl trennt im Prinzip zwischen den, was sie gemacht hat. Also wie gesagt, dass sie nach irgendeiner Feier mit etwas zu viel Alkohol im Blut, also deutlich zu viel Alkohol, das war glaube ich über ein Promille, hatte sie damals eine rote Ampel überfahren, ist von der Polizei angehalten worden und ja, dann ging das eigentlich seinen ganz normalen Weg. Das ist hier juristisch, sie ein Verfahren vor sich hätte und das im Prinzip auch normal durchzustehen hatte, das war außer Frage. Die evangelische Kirche hat zumindest gesagt, das hat mit dem Amt nun überhaupt nichts zu tun, hat auch nichts mit ihrer sonstigen Zuverlässigkeit zu tun. Etwas anderes wäre jetzt, wenn sie hier versucht hätte, das zu vertuschen oder irgendetwas, was ja alles nicht der Fall war. Und entsprechend hat man ihr also grünes Licht gegeben und gesagt, also wir haben weiterhin volles Vertrauen in dich und wollen dich auch weiterhin haben. Letztendlich, was du tust, ist letztendlich nachher deine Entscheidung dabei.
Wobei ich sagen muss, dass dieser Vorfall indirekt in meinen Augen schon auch etwas mit ihrem Amt zu tun hatte. Das war, glaube ich, durchaus auch der Kirchenleitung, auch ihr selber bewusst, weshalb sie letztendlich diesen Schritt auch gegangen ist, weil sie selber als moralisches Vorbild agieren und dienen möchte, unter anderem. Und daher fand ich es wirklich eine große Aktion, dass sie gesagt hat, das ist momentan einfach schwierig mit dem Background, dass sie eben alkoholisiert am Steuer erwischt wurde, das Amt weiter aufzunehmen. Und dass die Medien sich natürlich gerne auf sowas dann stürzen, ist klar, ist aber auch irgendwo traurig.
Also sagen wir mal so, ich fühle mich gerade durch jemanden, der auch mal selber Fehltritte hat in einem gewissen Rahmen. Gewisser Rahmen ist natürlich jetzt eine ganz, ganz schwere Frage. Also wenn es jetzt um Korruptionssachen geht oder Dinge, die solche Entscheidungen, die die Leute auf ethischer Ebene zu treffen haben, beeinflusst, da muss man vorsichtig sein, an welcher Stelle man die Grenze zieht.
Das ist richtig.
Aber wenn es jetzt geht um Dinge, die eigentlich aus dem reinen privaten Umfeld kommen, was wird hier eigentlich gewesen sein? So genau ist das nicht zu recherchieren in dem Sinne, abgesehen davon, dass es uns auch nicht wirklich so viel angeht. Aber was wird da passiert sein? Die wird entweder auf einer Gemeindefeier oder irgendeiner Familienfeier oder was weiß ich gewesen sein. Hat wahrscheinlich ein bisschen mehr getrunken, als sie sich vorgenommen hatte und war dann unvernünftig genug, wie es viele von uns sind, zu meinen, das geht ja wohl noch und es wird schon nichts passieren. Was zugegebenermaßen unverantwortlich ist, aber was halt in einer Augenblicksentscheidung manchmal den Menschen passiert.
Absolut richtig.
Und
sollte natürlich nicht.
Sollte natürlich nicht, aber wie gesagt, mir ist fast lieber, wenn ich mal gerade in solchen höheren Ämtern auch jemanden habe, der auch mal Fehler macht, der sich seiner Fehler auch bewusst ist, der kein perfekter Leumund in dem Sinne ist, der kein perfekter Mensch ohne jeden Fehler oder ohne...
Den gibt es ja nun zum Glück sowieso nicht, aber...
Sprich, ich fühle mich einfach durch so jemanden fast besser vertreten als durch jemanden, der eine so scheinbar weiße Weste hat, gegen der dann quasi unantastbar wäre oder sich als solcher darstellt. Denn meistens stimmt's ja eh nicht.
Ja, sehe ich jetzt ähnlich. Ich sehe es zumindest ähnlich. Ich selber muss jetzt nicht unbedingt wissen, ob vielleicht unsere Bundeskanzlerin oder sonst wer privat was für merkwürdige Dinge vielleicht tut. Das soll uns letztendlich auch eigentlich nichts angehen. Auf den Punkt bist du, glaube ich, letztendlich auch
wie
hinaus,
gesagt, solange
dass
das,
die Medien das Privatleben Amt letztendlich wirklich über die eigentliche Tätigkeit, über das Amt stellen und somit eine Person die vielleicht fantastische Arbeit macht, wie es in meinen Augen Frau Kessmann gemacht hat, eben dann doch, ja, durch den Dreck zu ziehen, auf Deutsch gesagt. Das ist natürlich ärgerlich, wenn es dann so weit kommt.
Wobei man hier sagen muss, das ist ein bisschen die typisch deutsche Art des Skandals in dem Sinne. Wenn wir mal uns anschauen, was wir so in den letzten Jahrzehnten für typisch deutsche Skandale hatten. Da gab es eine Frau Rieter Süßmuth, die im Prinzip, oh Gottes Willen, ihr Ehemann hat ihren Dienstwagen mal zum Einkaufen mitverwendet. Das sorgte dafür, dass sofort das Geschrei in der Partei laut wurde, sie solle zurücktreten. Das muss man im Hintergrund allerdings wissen, dass die Frau in der Partei ein bisschen unbequem war, weil sie schlicht selber dachte. Weil sie auf dem Bremer Parteitag irgendwann mal, ich glaube Mitte der 80er oder Ende der 80er, mit zu der kleinen Gruppe gehörte, die es wagte, in einem persönlichen Gespräch unter ein paar der Kollegen darüber laut nachzudenken, ob es möglicherweise ratsam wäre, sich etwas über eine Kohl-Nachfolge zu überlegen. Und das war nun insbesondere, was der Kanzler Kohl damals sehr übel nahm, allen, die da daran beteiligt waren oder von denen er das nachher erfahren hatte. Obwohl das nie so weit gegangen ist in dem Sinne, dass es nachher zu einem, auch nur zu einer Sturzabsicht gekommen wäre. Man hat sich halt im Vorfeld der Wahlen überlegt, ob das gerade so gut läuft oder eben nicht. Und damit war sie unbequem, insbesondere von den Kohl-Anhängern und sofort, was weiß ich, wurden solche Rufe laut. Immer wenn irgendjemand so ein bisschen unbequem ist, werden sehr schnell in unserem Lande Skandale irgendwie, ja, nicht künstlich hoch erzeugt oder sowas, aber wenn irgendetwas eine Kleinigkeit ist, was weiß ich, sofort zum Skandal erhoben in dem Sinne.
Glaubst du, dass die Medien sich auch deshalb auf sie dann gestürzt haben, wegen einer Lappalie?
Ich glaube, dass die Medien das jetzt im Fall von Frau Kessmann eher nicht haben, fairerweise. Hier muss man auch wieder unterscheiden. Die Bild-Zeitung war damals eine der lautesten, die mehr oder weniger jeden Tag darüber berichtete.
Ich meine ja gerade Frau Süßmuth, aber kannst du gerne auf
die Frau bei der Frau Süßmuth haben seinerzeit die Medien, sagen wir mal, mit darüber berichtet, was in diesem Fall von der Politik immer wieder an neuen Statements kam. Aber wie gesagt, wir haben genügend andere Beispiele bis hin zu Ulla Schmidt, die, was weiß ich mal, mit dem Dienstwagen in den Urlaub gefahren ist. Auch das wieder so ein gewisser Fauxpas, etwas, was nicht sein sollte, was ungeschickt ist, aber was im Grunde kein so großes Vergehen ist, dass man deswegen zurücktreten müsste in dem Sinne. Weder Frau Süßmuth ist damals zurückgetreten, noch Frau Ulla Schmidt ist zurückgetreten. Aber es ist so die typische Art der deutschen Skandale.
Ja, ich denke, das ist eine typische Art der deutschen Medienberichterstattung in vielen Bereichen. Also speziell Bild-Zeitung haben wir heute schon ein paar Mal angesprochen. Ist nun mal eine Zeitung, die ich jetzt nicht nur schlecht reden möchte. Ganz im Gegenteil, ich finde, dass die auf dem kurzen oder mit wenig Platz die wichtigsten Informationen rüberbringen. Über die Detailtiefe darf man dann gerne und auch zu Recht diskutieren. Aber ich denke, dass sich gerade Zeitungen wie die Bild-Zeitung gerne auf die Personen stürzen, die eben besonders in der Öffentlichkeit stehen. Und zum Beispiel bezogen auf Frau Süßmuth, sie stand nun mal damals plötzlich durch diverse Aussagen mehr in der Öffentlichkeit und sofort wurde eben ein bisschen recherchiert und hoppala, da kam dann raus, aha, da war jemand mit dem Dienstwagen unterwegs oder vielleicht auch der Mann beim Einkaufen oder wie auch immer. Das heißt, sobald Leute in der Öffentlichkeit stehen, bin ich der Meinung, sind sie in Deutschland oder auch eigentlich weltweit, ich denke in den USA ist das noch krasser, stehen sie in der Gefahr, ja, in Skandale zu rutschen. Denn ich meine, jeder Mensch macht Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt rein moralisch von ihm oder von ihr erwarten würde. Aber sobald man in der Öffentlichkeit steht, wird man nun mal gerne von diversen Medien an den Pranger gestellt. Zumindest eine These von mir.
Ja, wobei,
mag das nochmal mit den Medien im Ausland vorführen.
Okay.
Und ich habe mal ein Beispiel für die Pressefreiheit rausgesucht. Hier in Kanada läuft das Fernsehen, zumindest bei den Sendern, die ich so sehe, ein bisschen anders ab. Und zwar in dem Sinne, dass Nachrichten doch mehr auf den Punkt fokussiert sind, etwas bunter, quietschiger, skandalträchtiger. Zum Beispiel könnt ihr euch darauf verlassen, dass ihr jeden Abend in 10 Minuten Zeit mit bunt gemalten Bildchen und nachgestellten Szenen eine Gerichtsszene über irgendeinen Mordfall nachgestellt wird, wo es auf jeden Fall darum geht, wie sich der Täter entschuldigt hat und wie traurig es den Opfern geht und was es denn jetzt für Verluste zurückgeblieben sind und überhaupt wie schlimm das Ganze doch sei. Das heißt, die Aufziehmasche der Fälle hier ist jedes Mal das Gleiche, sie ist jedes Mal emotional betont, sie ist immer bunt. Es ist doch eine andere Wahrnehmung der Medien.
Kann man das jetzt so vergleichen ein bisschen mit der Art und Weise, wie bei uns so Barbara Salisch oder ähnliche Gerichtsspiele im Fernsehen immer wieder aufgemacht wurden, oder ist das nochmal anders?
Lass mir kurz überlegen, bei Barbara Salisch geht es hier darum, dass du da zuvor live mitbekommst. Das ist im Prinzip so das Gleiche aus einer Erzählperspektive. Du bekommst es im Nachhinein vorpräsentiert, was denn alles passiert sein soll.
Eben dann wirklich bezogen auf tatsächliche Fälle?
Ja.
Okay.
Ist meist irgendein Mordfall, der passiert ist, irgendein Sexualmord oder irgendwas in der Richtung.
Das heißt, das Ganze geht so ein bisschen in Richtung Reality-TV dann im Prinzip.
Ja, es hat schon so einen unterhaltenden Charakter und weniger einen berichtenden.
Das heißt also, es wird ein bisschen so dokumentarisch aufgemacht, aber ist eigentlich zu Unterhaltung eher gedacht.
Aber es geht auch nicht unbedingt um Personen, die besonders in der Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern generell um zum Beispiel heftige Mordfälle, ja?
Ja.
Okay.
Kann man so relativ leicht zusammenfassen.
Okay.
Einfach nur mal meine Wahrnehmung von den Medien im Ausland. Mhm. Und du hast vorhin das Wort Pressefreiheit in den Mund genommen. Ich kann das Wort Pressefreiheit jetzt anhand von Gesetzestexten nicht definieren, aber ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, um zu erläutern, wo es von eigentlich Pressefreiheit geht. Mhm. War eine Meldung aus der Heißen Telepolis vom 16. November 2010. Mhm. Ich werde es abschnittsweise vorlesen und zusammenfassen.
Okay.
Die Staatsanwaltschaft muss Auskunft über den Tod der Jugendrichterin Heißig geben, weil der Journalist Winewski eine Vertuschung des Mordes vermutet und die Herausgabe der Daten per Gericht erfordert hat. Was ist passiert? Die gute Frau ist verschwunden und ihre Leiche wurde wenige Tage später im Wald gefunden.
Ja.
Daraufhin hat jetzt die Polizei eine Nachrichtensperre wegen laufender Ermittlungen verhängt, was dazu gefügt hat, dass der Journalist Winewski gedacht hat, er würde was vertuscht, und hat die Staatsanwaltschaft auf Herausgabe der Basisdaten verklagt. Und den Abschnitt mag ich jetzt zitieren. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat nun entschieden, dass, Zitat, die Presse einen Anspruch auf die Auskunft über die objektiven Begleitumstände des Todes der Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisig hat. Zitat Ende. Ein Geheimhaltungsinteresse wegen eines schwebenden Verfahrens liege nicht vor. Der Generalstaatsanwalt muss Newski Auskunft erteilen über, Zitat, die Todesursache, den Todeszeitpunkt, den Fundort und die Auffindesituation der Leiche, darüber, welche Fakten für eine Fremdverursachung des Todes ausschließen und welche objektiven Anhaltspunkte für ein planvolles Vorgehen von Frau Heisig in Bezug auf ihren eigenen Tod sprechen. Nicht erfasst sind dagegen etwaige Erkenntnisse über Hintergründe und Motive einer Selbsttötung. Ich mag die Details, die das Gericht hier erfordert hat, nochmal ausdrücklich zusammenfassen. Todesursache, Todeszeitpunkt, Fundort, Auffindesituation der Leiche, Fakten Fremdverursachung, objektive Anhaltspunkte Selbsttötung.
Mhm.
Das ist das, was das Gericht entschieden hat, dass aufgrund dessen, dass die Frau eine Person des öffentlichen Interesses ist, was die Öffentlichkeit erfahren muss.
Mhm. Das heißt im Prinzip, hier wurden bereits genaue Maßstäbe gegeben, was jetzt eigentlich relevant ist, was im Prinzip weitergegeben hat, wenn überhaupt, beziehungsweise wenn die Person halt im öffentlichen Licht steht, im Prinzip, was dann im Prinzip auch dem allgemeinen Interesse entspräche.
Genau, an einem Beispiel ausexerziert.
Finde ich auch sehr, sehr interessant. Da muss man sich ja natürlich auch die Frage stellen, ab wann ist man eine Person des öffentlichen Interesses? Also,
das ist ja natürlich eine nicht ganz triviale Frage. Die eine ist natürlich, wenn du ein politisches, öffentliches Amt hast.
Ist das schon der Bürgermeister von einem
Regionalinteresse des kleinen Ortes ist er dann im öffentlichen Interesse, für natürlich den Nachbarort vielleicht noch, für das Bundesland wahrscheinlich eher weniger, für das gesamte den gesamten Staat definitiv nein. Die Bundeskanzlerin oder irgendein Abgeordneter des Bundestags, also die Bundeskanzlerin auf jeden Fall, Mitglieder des Kabinetts dürften mehr oder weniger in einem gewissen Rahmen im öffentlichen Interesse stehen, zumindest wenn es um ihre öffentliche Arbeit geht.
Bezieht sich das auch auf ausländische Politiker?
Das bezieht sich, ja, das ist auch wieder so die Frage. Also sagen wir mal Nachrichten, was ist eigentlich in dem Sinne im öffentlichen Interesse? Im öffentlichen Interesse ist alles, was die Menschen allgemein betrifft. Und wenn natürlich jetzt Politiker etwas sagt über ein Gesetz, das er neu verabschieden möchte, in dem Sinne, dann betrifft es die Öffentlichkeit. Damit ist es auf jeden Fall im öffentlichen Interesse. Inwieweit jetzt die Privatsphäre des Politikers im öffentlichen Interesse steht schon wieder auf einem ganz anderen Blatt bei der Sache.
Da muss man dann aber überlegen, wie war das jetzt bei der von Markus angesprochenen Jugendrichterin? Bei ihr war es ja, glaube ich, so, dass sie sich selber das Leben genommen hatte. Die Gründe dafür waren sicherlich, denke ich mal, auch privat. Also ich weiß, dass sie in den Medien war, weil sie härtere Strafen oder beziehungsweise eine härtere Herangehensweise an kriminelle Jugendliche gefordert hat, darüber auch Bücher geschrieben hat. Ihr neuestes Buch sollte, glaube ich, wenige Tage erst nach ihrem Selbstmord rauskommen. Inwieweit es dann gerechtfertigt ist, dass man offiziell anfordert, dass über genaue Todesumstände berichtet wird?
Das kommt nun halt darauf an, wieder auf den Fall in dem Sinne. Also in dem Moment, wenn natürlich hier der Verdachtsmoment irgendwo mit ins Spiel gebracht wird, dass möglicherweise hier etwas vertuscht worden sein soll, dass hier irgendwo eine falsche Berichterstattung schon mal in die Welt gesetzt worden sei und jetzt im Prinzip das die neue Nachricht ist, nämlich ein Vertuschungsversuch in dem Sinne, dann fängt es an im Prinzip, dass ich um diesen Vertuschungsversuch plötzlich Nachrichten machen muss, dass ich plötzlich für den Beweise sammeln muss oder Dinge zum Widerlegen. Und nun kommen wir langsam in den Konflikt tatsächlich, dass hier das Persönlichkeitsrecht, das auch Toten, Opfers oder Selbsttäters oder wie auch immer auf der einen Seite stehen und auf der anderen Seite ein öffentliches Interesse in dem Sinne der Aufklärung dieser doch eher politischen Frage von Medienmanipulation, Zensur, Selbstzensur, sonst was, irgendwelcher Stellen, die hier in dem Ablauf halt mit drin sind. Und naja, wie gesagt, eigentlich fangen Konflikte ja auch immer erst an, wenn da an irgendwelcher Stelle zwei Dinge einander entgegenstehen, wo, um das eine im Prinzip aufzuklären, Rechte des anderen berührt werden.
Das ist eine ganz schwierige Thematik in meinen Augen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Thematik. Denn du hast eben angesprochen, sobald ein Verdacht aufkommt, ich glaube, dass, wenn zum Beispiel jemand das Interesse hat, dass einfach über die Todesursachen von einem anderen Menschen berichtet werden soll, aus welchen Gründen auch immer, dann kann er natürlich ganz schnell einen Verdacht äußern und somit kann sehr, sehr tief in dem Privatleben dieser Person gegraben werden und demnach dann eben auch öffentlich berichtet werden. Und es ist in meinen Augen eine ganz, ganz schwierige
Thematik. Es ist eine ganz, ganz schwierige Thematik. Und ich, um mal hier ein mögliches Missverständnis auch von Anfang an oder vielleicht jetzt auch wieder etwas spät aufzuräumen. Ich mache die Sache eigentlich ziemlich eindeutig im Prinzip, dass das im Grunde niemanden was angeht. Und trotzdem wird auch das im Prinzip schon hart diskutiert vor Gerichten. Mhm. Während in diesen anderen Fragen, um die es um solche geäußerten Verdachtsmomente oder dergleichen geht, wird die Sache entsprechend schwierig. Man muss auch immer aufpassen, wo sind solche Verdachtsmomente oder wo sind solche Fragestellungen dann plötzlich konstruiert, damit man irgendwo rechtfertigt, damit man das in den Medien bringen darf. Man darf nicht vergessen, diese Presse ist hungrig. Sie braucht Stoff.
Absolut.
Und zu bestimmten Jahreszeiten braucht sie es noch mehr, weil da einfach weniger gibt. Also zum Beispiel das berühmte Sommerloch in dem Sinne. Da braucht man einfach irgendwas, was man bringen kann. Und da ist eigentlich jedes Mittel dann recht.
Ich bin erstmal überrascht, wie gut du dich bei den Royals auskennst, Tobias.
Oh Gott, eigentlich gar nicht.
Wusste ich noch gar nicht, dass du da so belesen bist. Nee, finde ich fantastisch. Ja, auch das ist wieder eine ganz, ganz schwierige Geschichte, wie immer. Die Medien brauchen natürlich die Schlagzeilen, auf der anderen Seite brauchen sowohl in meinen Augen die Royals als auch andere Schauspieler, Sänger etc. Die Medien.
Nochmal
die wollen ja abgelichtet werden.
Nochmal zurück zu deiner Frage, wie kommt man ins öffentliche Interesse? Es gibt natürlich auch die Gruppe, die das selbst will in dem Sinne, die selber im Prinzip die Presse zum Beispiel zu ihrer Hochzeit einladen und zu den Promis gehören wollen, zu denen, über die man berichtet, weil sie sich ganz einfach auf diese Weise eine ja relativ kostengünstige Werbung für ihr Produkt, ihre Person im Prinzip versprechen und damit ihre anderen eher kommerziellen Produkte, zum Beispiel ihre Musik oder ihre Literatur oder was auch immer, verkaufen wollen. Oder besser verkaufen wollen und die sich dann nachher wundern, wenn die Presse, die sie bei der Hochzeit gerufen haben, bei der Scheidung nachher wieder da ist. Da sind natürlich dann auch wieder so die Konfliktfälle. Es gibt andere Leute tatsächlich in Anführungszeichen prominenten Landschaft in Deutschland, die zum Beispiel von der Medienwelt vollkommen unbehelligt gelassen werden. Beispiel hier wäre zum Beispiel Reinhard May, ein Liedermacher, der eigentlich so seit den letzten 30 Jahren immer mal wieder irgendwelche CDs rausbringt, der ja, abgesehen davon, dass er mal alle paar Jahre auch mal im Radio als Gast ist und dort mal vielleicht auch ein Interview mal gibt, sonst im Prinzip von den Medien eher unbemerkt ist. Das heißt, in gewissem Rahmen, wenn man die Medien nicht ruft, dann lassen sie dich auch mehr oder weniger in Ruhe.
Ich glaube aber, dass es sehr, sehr schwierig ist, heutzutage so bekannt zu werden, wie es Reinhard May vielleicht vor 20 Jahren war und auch heute noch ist, ohne die Medien. Ich glaube, dass es auch sehr viel einfacher geht, wenn man ja die Medien in seine Geschichte mit einbezieht, über die Medien Emotionen zur eigenen Person und damit auch zum Beispiel zur eigenen Musik aufbaut. Denn somit ist es natürlich sehr, sehr viel einfacher, mehr Auftritte zu bekommen, bessere Verkaufszahlen der CDs, wenn wir jetzt schon bei Musikern sind, zu erzielen. Natürlich ist es dann nun mal auch so, dass dann die Kameras häufiger auf einen gerichtet sind, als man es vielleicht sich selber wünschen würde. Das ist dann wieder die Frage, ist es okay, dass sich dann Schauspieler und Musiker darüber beschweren, dass sie beim privaten Dinner mit Freunden fotografiert werden? Ich selber finde es natürlich schlimm, dass man dann fotografiert wird. Die Medien oder die Paparazzi zum Beispiel argumentieren ja dann damit, ja, wir brauchen euch, ihr braucht uns, haben wir vorhin auch schon mehrfach angesprochen, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber dann sollte man vielleicht generell mal darüber, über das System letztendlich nachdenken oder sich selber vorher auch als Star darüber Gedanken machen, ob man das denn so wirklich möchte.
In einem gewissen Rahmen lassen die Medien, personifiziert durch Reporter, ja auch mit sich reden in dem Sinne. Beispiel wären zum Beispiel irgendwelche Politiker-Interviews oder bei denen man durchaus mit den Leuten nochmal reden kann, ob nicht irgendein bestimmter Satz doch nochmal wieder rausgeschnitten wird. Also man lässt sich möglicherweise das Interview nachher nochmal vorspielen. Und wenn da jetzt ein Satz zum Beispiel drin ist, der jetzt halt in diesem Interview gefallen ist, den man eigentlich so doch nicht als öffentliche Aussage machen möchte, in dem Sinne, weil man vielleicht gar nicht so sehr der Ansicht ist oder dergleichen, dann kann man auch mit den Leuten reden oder was weiß ich, ob sie das dann vielleicht nochmal wieder streichen oder sowas.
Geht natürlich nicht immer. Das kann man natürlich bei Interviews zum Beispiel vertraglich vorher regeln oder auch einfach persönlich danach sagen, im Moment, ich möchte bitte, dass das anders dargestellt wird, was ja auch in Ordnung ist in meinen Augen, wenn man sich vielleicht falsch ausgedrückt hat und es wirklich nicht so gemeint war. Wenn man aber zum Beispiel fotografiert wird und man wird darum gebeten von demjenigen, den man gerade fotografiert, dass man das bitte nicht macht und man ist so nett und lässt es, dann steht neben einem der Nächste und dahinter wieder der Nächste, die eben auch fotografieren und dann eben das Geld abkassieren.
Ja, das ist ein Problem. Wo waren wir vorhin nochmal? Wir kamen da jetzt mal unseren kleinen Skandalen in Deutschland in dem Sinne. Eine Gefahr sehe ich dabei so ein wenig, dass diese typisch deutschen kleinen Skandale über die wirklichen Skandale immer wieder mal so richtig dann hinwegtäuschen. Mhm. Also es ist ja nicht so häufig, dass wir mal so richtige Skandale in Deutschland haben. CDU-Spendenaffäre vor ein paar Jahren war gerade mal sowas. Das war gerade am Anfang der rot-grünen Regierungszeit, dass dann so ein paar Dinge aufkamen, dass da doch ein paar schwarze Konten in der CDU halt existierten. Und die CDU war damals recht bemüht darum, eine entsprechende Aufklärung zu bewerkstelligen. Problem ist, neben den anderen Skandalen, die wir so gerade so hatten, ich weiß nicht, ob Süßmuth damals exakt in diese Zeit fiel, aber es gab ähnliche Sachen, was weiß ich, in der entsprechenden Größenordnung. Da ging fast diese Sache mit der CDU-Spendenaffäre fast unter, beziehungsweise das ging ungefähr auf demselben Niveau. Man dachte fast, das ist ungefähr genauso ein Skandal wie das. Zumindest wurde es dann auch entsprechend mit so verkauft. Während das eine jetzt tatsächlich mal eine politisch eher relevante Sache war, da ist irgendwas nicht so gelaufen, wie es laufen soll, was man aufarbeiten muss, was man jetzt ein bisschen recherchieren muss, was man jetzt auch nicht gar überbewerten muss. Aber im Prinzip, das tatsächlich eine politische Relevanz hat, hat so etwas wie meinetwegen jetzt die Urlaubsfahrt von der Frau Schmidt oder was weiß ich, überhaupt keine politische Relevanz.
Ja, damit sieht man natürlich auch wieder den Einfluss und damit auch die Verantwortung der Medien. Denn die Medien sind nun mal dazu in der Lage, die Themen, die sie vielleicht aus irgendwelchen Gründen pushen wollen, eben zu pushen und andere Dinge eher unter den Teppich zu kehren. Ich meine, letztendlich sind es nun mal auch die Medien, die...
Haben wir das Beispiel Berlusconi gehabt?
Wie bitte?
Haben wir das schöne Beispiel Berlusconi, wenn es darum geht, worauf die Medien ihren Fokus legen?
Absolut.
Also das Beispiel Berlusconi hatten wir jetzt noch nicht, aber jetzt, wo du es gerade schon mal in die Runde wirfst, das ist ja eigentlich so einer meiner Lieblinge in Europa so insgesamt, wenn man sehen will, was mit Medien oder mit Einfluss über die Medien so richtig schief laufen kann. Nochmal so als Hintergrund, Silvio Berlusconi ist Ministerpräsident von Italien. Er war es in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren immer wieder mal für eine gewisse Zeit, dann mal wieder mal nicht, dann mal wieder mal ja. Es ist selten allgemein in Italien, dass man eine komplette Legislaturperiode durchregiert wird, dann gehen irgendwelche Koalitionen wieder zu Bruch, dann wechselt es mal wieder, dann kam aber immer wieder. Der Mann ist ursprünglich mal, ich glaube, Bauunternehmer gewesen.
Mittlerweile vor allen Dingen Medien.
Dann ist er irgendwann mal ins Mediengeschäft eingestiegen, hatte, glaube ich, mehrere Privatsender, sowohl mehrere lokale Radiostationen als auch private Fernsehsender. Dann in dem Moment, wo er ins Staatsgeschäft ging, Ministerpräsident wurde, bekam er natürlich auch Einfluss über die, oh Gott, wie auch immer jetzt die RAI oder was weiß ich, wie der italienische Sender auch immer heißt, also die öffentlich-rechtlichen Sender, Fernseh- und Radiostationen von Italien. Und insgesamt hat er damit mittlerweile einen medienwirksamen Einfluss von, ich glaube, 90% Deckungsbreite,
habe ich auch gehört,
was ihm auch gut zugute kommt, wenn es darum geht, zum Beispiel Plätze für Wahlwerbung zu haben. Aber was auch ihm zugutekommt, wenn er mit irgendwelchen Äußerungen, die über seine Sender gemacht werden, von irgendwelchen anderen Politikern, von irgendwelchen Kabarettisten, Künstlern oder Journalisten, dass solch ein Schmutz im Prinzip eigentlich nicht in seinen öffentlich-rechtlichen Sendern vorkommen dürfe, das sei ein Missbrauch dieser Sender, im Prinzip für vollkommen illegitime Behauptungen, die auch überhaupt nicht hier hingehören, und es sei an der Zeit, hier mal ein bisschen aufzuräumen, damit so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommen könne. Also er nimmt da schon oder versucht da so weit als möglich Einfluss zu nehmen in dem Sinne auf das, was auch in seinen Medien so gesagt wird. Also er ist, würde ich sagen, weit über die Grenze des eigentlich Akzeptablen schon hinausgeschossen, mal abgesehen von dem, dass er sich in seinem Staat immer wieder die Gesetze für sich selbst passend zurechtschustern lässt.
Herr Berlusconi ist ja wirklich ein ganz spezieller Fall. Ich kenne auch wenige, die wirklich Fans von ihm sind.
Also allein offensichtlich die Tatsache, dass in Italien muss es ein paar geben, sonst würde er nicht immer wieder gewählt.
Ja, das find ich sehr, sehr überraschend oder sehr, sehr erstaunt, dass jemand, der auch im Ausland, aber sowohl auch im Inland permanent schlechte Publicity hat, von dem man selten hört, dass konstruktiv gute Politik gemacht wird, doch immer wieder gewählt wird. Das ist erschreckend, und ich behaupte einfach mal, dass da durchaus eine positive Korrelation zwischen ja, seinem Medienengagement und seinen Wahlerfolgen besteht.
Das würde ich direkt unterstützen. Ich habe mich mal mit einer Italienerin unterhalten. Sag mal, wie sieht denn eigentlich Berlusconis öffentliches Image in Italien aus? Und sie gemeint, in der breiten Masse, Bildzeitungskonsumenten, übermäßig positiv. Und wie kommt denn das zustande? Nun ja, in seinen Medien ist immer das Opfer und nicht der Täter.
Da mag was dran sein. Allgemein ist das auch so ein bisschen ein Trend in der Demokratie. Oh Gott, unsere Themen werden immer größer. In der Demokratie allgemein, dass wenn du genügenden Einfluss auf die Medien hast, wenn du genügend Gelder hast für Wahlwerbung, wenn du genügend Platz in den Fernsehmedien hast, du die öffentliche Meinung sehr zu deinen Gunsten beeinflussen kannst. Es reicht nicht ganz, ein bisschen was sonst muss wohl auch da sein, sonst glauben die dir nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass man die Demokratie auf eine gewisse Art aushöhlen kann in dem Sinne und ein bisschen auf eine gewisse Art, sagen wir mal, zu deinen Gunsten beeinflussen kann.
Da würde ich zumindest zum gewissen Ausmaß widersprechen.
Okay.
Wenn wir uns zum Beispiel Deutschland anschauen und die momentane politische Struktur anschauen, dann sind es in den letzten Jahren war es die Linke, die sehr stark geworden ist, die man nun nicht gerade als medienbeeinflussende Partei ansehen würde, genauso wie die Grünen, die eigentlich wirklich nur thematisch arbeiten, wobei ich da auch nicht immer ganz einverstanden mit bin, aber das ist ein anderes Thema. Die jetzt wirklich nicht unbedingt das große Geld haben. Aber trotzdem haben sie durch Themen Erfolg. Warum auch immer, ist eine andere Geschichte, müssen wir jetzt hier nicht drüber reden. Aber ich glaube nicht, dass das ein so ausschlaggebender Punkt ist. In manchen Ländern vielleicht ja. Ich würde gerade in Italien momentan zum Beispiel behaupten, ja. War auch eben sehr interessant der Beitrag von Markus, wie in Italien die Rolle von Berlusconi ja, letztendlich gesehen wird, durch eben die mediale Präsentation seiner Person. In Deutschland zum Beispiel würde ich es nicht so sehen. Ich glaube nicht, dass das hier also möglich wäre.
Ich weiß nicht, ob es in Deutschland möglich wäre oder nicht. Ich denke, wir sind noch nicht ganz so weit. Und ich bin froh darum, dass wir noch nicht ganz so weit sind. Aber gewisse Tendenzen in die Richtung machen wir natürlich auch. Also wir fangen jetzt schon an mit einigen amerikanischen Modellen, wie jetzt dieses Politikergespräch, in dem ich die beiden Kanzlerkandidaten an einem oder mehreren Terminen mal gegeneinander öffentlich im Fernsehen auftreten lasse. Das muss natürlich entsprechend verteilt sein, sodass ich keine der Medien Konzerne, sprich die Öffentlich-Rechtlichen sowohl als auch die Privaten sich nicht benachteiligt fühlen, dass ihnen da Einschaltquoten verloren geht. Also insofern streiten auch die Medien selber um den Anteil damit drin. Aber im Prinzip auch diese Sachen nehmen natürlich Einfluss. Wenn du jetzt jemanden hast, der, sagen wir mal, sich mehr auf Themen und weniger auf die Präsentation der Themen versteht, der selber nicht charismatisch oder nicht so charismatisch ist oder dergleichen, hat der natürlich einen gewissen Nachteil. Je mehr wir solche Elemente auch in der Wahlwerbung, auch in der, was weiß ich, mit einnehmen in dem Sinne. Ich würde sagen, das ist noch nicht wirklich so ein großes Problem in Deutschland, insbesondere auch da, vielleicht uns auch noch nicht so ganz so stark beeinflussen lassen, wahrscheinlich aber auch mit, da wir ein mehr als nur Zwei-Parteien-System haben und entsprechend uns sowieso und zwar quer durchs Land die ganze Zeit kloppen darum, wer hier eine vernünftige und wer hier eine unvernünftige Politik macht oder was weiß ich. Ich weiß es nicht genau, wo die Grenze liegt, wo der Unterschied tatsächlich liegt.
Da muss ich die Presse auch mal wieder ein bisschen loben. Das haben wir bisher viel zu wenig gemacht,
ja, bin ich der Meinung. Hier ein ganz großes Lob nochmal an die Presse.
Absolut, denn insgesamt haben wir eine ganz, ganz gute kritische Medienlandschaft. Eine sehr breit aufgestellte.
Eine Medienlandschaft, die sich sehr Mühe gibt, zumindest ausgewogen und nach allen Seiten im Prinzip zu berichten und auch über Fehler mitzuberichten, wenn sie zwei Tage vorher was anderes gesagt hat, weil sie vielleicht noch nicht den Informationsstand hatte in dem Sinne. Also ich sehe da durchaus das Bemühen, soweit das allerdings auch möglich ist. Nachteil wiederum, gerade was die große Weltpolitik angeht, hast du nur noch wenige Pressekonzerne eigentlich, die Nachrichten im Prinzip machen und international verbreiten. Und als nationale Presse oder was weiß ich, bleibt dir gar nichts anderes übrig, als zu einem guten Teil von den wenigen Quellen, die man international hat, abzuschreiben. Es war früher ein bisschen besser, als man sich noch geleistet hat oder leisten konnte, Korrespondenten in fast allen Regionen im Ausland selber haben zu können. Das heißt jetzt nicht, dass ZDF und ARD jeweils einen irgendwo in allen möglichen Ländern haben musste, aber dass man zumindest unter den Öffentlich-Rechtlichen genügend Gelder springen hat lassen, dass man genügend Reporter, was weiß ich, ins Ausland schicken konnte, von denen dann halt beide Sender haben profitieren können. So dass man neben den ausländischen Quellen auch noch einen eigenen mit dabei hatte.
Ist ja heute aber im Prinzip immer noch so. Ich meine, es gibt primär natürlich die großen Nachrichtenagenturen, die eigentlich weltweit die Informationen streuen, die in meinen Augen, soweit ich das beurteilen kann, auch recht objektiv berichten, was toll ist. Und dann bei größeren Anlässen sind ja dann noch immer die einzelnen Sender mit eigenen Leuten vor Ort.
Ja, wie gesagt, es kommen ja nicht nur auf die größeren Anlässe, wie jetzt zum Beispiel die Neuwahl des Präsidenten von den USA oder was weiß ich an, sondern auch in anderen Zeiten, in denen man eigentlich nicht so sehr viel gerade in gewissen Regionen erwartet oder was weiß ich, braucht man trotzdem Leute, die eigentlich präsent sind und die, sagen wir mal, die Allgemeinstimmung über längere Zeit dort auch mit beobachten und bereits Kontakte aufgebaut haben. Und
diese Arbeit wird ja in meinen Augen momentan dann durch Nachrichtenagenturen.
Ja, da muss man allerdings vorsichtig sein. Wenn das nur wenige Nachrichtenagenturen sind und man nicht so und so viele unabhängige Quellen nebendran auch noch hat, dann ist man natürlich, ich will gar nicht sagen, dass diese Sicht dieser Nachrichtenagenturen jetzt bewusst in irgendeiner Richtung gesteuert wird. Aber es ist natürlich so, dass jeder Journalist für sich selber erstmal eine gewisse Art der Wahrnehmung hat. Eine gewisse Art, Dinge selber im Prinzip schon zu filtern. Sei es durch Auswahl, was er überhaupt für berichtenswert hält, als auch durch die eigene Sichtweise, die natürlich gefärbt ist, auch und sei es nur von der Welt, in der er aufgewachsen ist. Welt heißt jetzt im Prinzip die mediale oder die gesellschaftliche Ebene, die er selber, die ihn selber mitgeprägt hat. Insofern gibt es zum Beispiel teilweise fundamentale Unterschiede in der Berichterstattung eines Senders CNN und eines Senders Al-Kazira, die, was weiß ich, dasselbe Ereignis ganz einfach unterschiedlich bewerten.
Ich mag hier an der Stelle mal den deutschen Breitenmedien, sowohl aus dem Fernsehen als auch aus der Presse, eins von meiner persönlichen Meinung reindrücken. Und zwar sehe ich das Problem bei Auslandsberichterstattung, dass es erst in Asien irgendein Erdbeben geben muss oder ein Taifun über der Küste, bis man in Berichterstattung von da drüben kommt. Weil unsere Medien zum Großteil, das ist meine persönliche Einstellung, auf die USA fixiert sind. Wir kriegen so viel Wahlkram USA mit, aber überhaupt nicht, was in anderen Ländern abgeht.
Ja, wir fühlen uns in den USA schon richtig zu Hause und beschweren uns eigentlich nur noch darüber, dass wir nie, was weiß ich, dazu aufgefordert werden, auch mal unsere Stimme abzugeben.
Also da muss man in meinen Augen aber auch wieder ein bisschen schauen. Man kann nun mal nicht, sei es zum Beispiel mit einem kleinen Privatsender oder auch gerne einem größeren Privatsender, überall auf der Welt permanent vertreten sein. Es geht schlichtweg nicht, allein schon aus Kostengründen. Und in meinen Augen ist es zum Beispiel auch richtig, dass wir zumindest mehr über meinetwegen über die USA hören, als über meinetwegen Vietnam. Weil nun mal der Einfluss der USA wesentlich größer ist. Natürlich sollte man über den Rest der Welt auch ausreichend hören, aber die USA sind nun mal ökonomisch, kulturell, würde ich durchaus auch sagen, einer der wichtigsten Partner Deutschlands oder Europas, weshalb man natürlich auch mehr über die USA hört.
Also ich mag jetzt mal ganz böse sein, seitdem ich im Ausland bin und meine andere Meinung über die USA bekomme, heißt es eigentlich so, man mag sie nicht so. Das sind, sie kaufen gerne Öl, verschmutzen viel und viel Gutes hat man nicht von ihnen gehört. Das ist so die Meinung, die ich hier im Ausland mitbekomme.
Ist es nochmal sehr?
Die sind stark USA-feindlich und ich sehe auch von Deutschland aus ist so, dass die USA überbewertet werden im Vergleich zu anderen Ländern, wenn man die Menge der Berichterstattung zusammenfasst.
Es ist nochmal sehr unfair, wenn ich gerade nochmal frage, in welchem Ausland du dich gerade befindest?
Ich befinde mich gerade in Kanada und zwar genau da, wo das Öl herkommt, in Alberta.
Das ist natürlich
nur mehrere Ölbuchten, nur so kurz.
Das ist natürlich nur sehr.
Aber hier gibt es einen Lieblingskonsumenten und Exporteur, das sind die USA, was natürlich auch das Bild über die USA formt.
Okay, natürlich ist nun Kanada sehr weit abgelegen von den USA und hat vielleicht damit nicht so die direkte Sicht auf die USA. Das sollte jetzt nicht ernst genommen sein.
Ich denke auch, dass das Bild der USA in den letzten, speziell in den letzten 10 Jahren, sagen wir seit 9/11, mehr und mehr eine negative Färbung bekommen hat. Ich denke auch, dass man da durchaus gerne und gut drüber diskutieren kann, ob denn das berechtigt ist oder nicht. Stichwort Irakkrieg, Afghanistan, inwieweit das zum Beispiel berechtigt war. Denn wenn ein Land solche Kriege letztendlich vorantreibt und dafür zu einem sehr großen Teil verantwortlich ist, dann macht das natürlich auch schon mal oder wirft das ein sehr schlechtes Licht auf ein Land. Und ja, da haben natürlich dann auch die Medien wieder die große Rolle, das, was passiert und warum etwas passiert, darüber zu informieren.
Da haben wir natürlich nur gerade zwei Punkte, die da nun gerade mit reinsprechen. Das eine ist natürlich, dass mit dem Irakkrieg Nummer 2 die Medien direkt mit eingeladen worden sind an den an den Schauplätzen des Krieges im Prinzip direkt mit teilzunehmen. Allerdings, sagen wir mal, eine gewisse Bevorzugung erfahren haben der Drehorte, die vielleicht den USA dann etwas mehr genehm waren, als andere Drehorte oder was weiß ich, wo man sie vielleicht gerade lieber nicht so gerne mit haben wollte. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist natürlich die teilweise mittlerweile öffentlich gewordenen Manipulationen, die die USA selber damals mal versucht hatte, um ihren Irakkrieg zu begründen, indem sie entsprechende Papers veröffentlicht haben, Berichte veröffentlicht haben, in denen zum Beispiel auf Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein vom Irak im Prinzip hingewiesen würden, sogar sie bewiesen sein sollte, die sich später als nicht nur schlecht recherchiert, sondern schlichtweg als manipuliert und falsch dargestellt, ja, bewusst falsch dargestellt haben. Und das sind natürlich nun zwei Aspekte in dem Sinne, in denen die Medien, sagen wir mal, als Werkzeug missbraucht worden sind in dem Sinne. Wobei ich auch wieder das Gefühl habe, je weiter die Medien ab vom Schuss waren, je weiter man da weg war in dem Sinne, umso mehr war es fast ein Vorteil, dass man da wieder ein bisschen die Gesamtsicht noch sich erhalten konnte, ein bisschen unabhängige Quellen versucht hat, zumindest irgendwo zu finden, und sehr kritisch versucht hat, diese Medien, die dort berichtet haben, zu hinterfragen. Es ist was anderes, wenn mein eigenes Kamerateam jetzt vor Ort ist und mir sagt, das war alles so. Und es ist was anderes, wenn ich jetzt mich darauf verlassen muss, weil ich an nichts anderes drankomme und dann immer im Prinzip diesen, eine gewisse Distanz da vielleicht nochmal selber mit reinbringe, indem ich sage, wir haben nichts anderes in dem Sinne. Wir können außerhalb dieser Berichterstattung, die wir von dort kriegen, gerade nichts bestätigen oder dementieren. Das sieht uns alles ein bisschen, ja, vielleicht auch gestellt aus.
Können wir einfach mal eine Musikpause zwischenschieben?
Na gut, ich mache dann gerade nochmal wieder ein wenig Musik. Und bis gleich dann nochmal. Und da sind wir wieder mit Def Radio bei Radio Free FM. Unser heutiges Thema, befasst sich eingehend mit den Medien. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit mal über kleine Skandale oder auch große Skandale, über Missbrauch der Medien in der Demokratie unterhalten. Vielleicht wäre es mal an der Zeit, dass wir mal unsere zumindest deutsche Gesetzesgrundlage zum Thema Pressefreiheit, aber auch zum Thema Meinungsfreiheit zitieren. Das ist, wie wir ja alle wissen, irgendein Artikel im Grundgesetz. Wenn wir es genauer wissen wollen, ist es Artikel 5 des Grundgesetzes. Da heißt es im ersten Satz: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus den allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
Ich mag das nochmal zitieren. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort und Blablabla zu äußern.
Ja.
Wie hast du gerade eine Meinung geäußert?
Indem ich diesen Artikel rezitiert habe, eigentlich nicht. Was ich so davor geredet habe, grundsätzlich mal ja.
Sehr schön, da kommen wir nachher nochmal drauf, wie es speziell bei uns im Radio ist. Machen wir doch weiter mit Absatz 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
Dann kommen wir zu Absatz 3. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Das war dann soweit der Artikel 5 des Grundgesetzes. Also Satz 2 macht erstmal Einschränkungen hier, an welcher Stelle im Prinzip die Meinungsfreiheit dann doch eingeschränkt wäre. Das ist im Wesentlichen über irgendwelche Gesetze, genau genommen allgemeine Gesetze. Und Recht auf die persönliche Ehre, Bestimmungen zum Jugendschutz. Und Kunst und Wissenschaft unterliegt nochmal einer besonderen Erwähnung. Die haben im Prinzip, ja, sagen wir mal, nochmal eine eigene Betrachtung verdient, so der Gesetzgeber. Und ja, sie ist, auch diese sind im Prinzip, sowohl die Lehre als auch die Kunst sind trotzdem gebunden irgendwo mal an die Verfassung. Das heißt, man darf nichts verfassungsrechtlich Verwerfliches in dem Sinne jetzt kundtun. Also es gibt noch gewisse Einschränkungen, die aber im Prinzip der Einzelprüfung unterliegen.
Weil die jetzt durchaus mal erwähnenswert sind. Zum Beispiel sind wir als Moderatorin daran gebunden, dass wir keine falschen Tatsachen wider besseren Wissens verbreiten. Aber auch das Denken. Worauf wollte ich hinaus?
Das ist jetzt eine schwierige Frage.
Es ging um die falschen Tatsachen. Es dürfen keine Rufschädigungen hinterlassen werden. Es ist so, jetzt muss ich unterscheiden, treffen zwischen wir und ihr. Ihr, die Moderatorin, wir, die im Radio zu hören sind. Ihr seid durch die Regelung von FreeFM daran gebunden, eine möglichst neutrale Meinung zu vertreten und von allen Seiten zu beleuchten. Ich als Gast darf da etwas schwerpunktbelasteter sein. Und es geht vor allem darum, dass... Tobi, hilfst du mir kurz?
Ich muss ganz kurz auch mal einhaken. Zum Schutze der Jugend, Tobias, muss ich dich darum bitten, dieses Wort mit Sch nicht mehr zu sagen. Im Amerikanischen haben wir das ja, dass die diverse Wörter, primär die mit F anfangen und UCK aufhören, nicht übertragen werden dürfen. Und deswegen bitte ich dich auch speziell zum Schutze der Jugend, ein bisschen auf deine Sprache zu achten.
Freck. Ja, soweit das. Also soweit jetzt mal zur Moderation in FreeFM, wobei FreeFM natürlich insofern ein interessantes Beispiel ist, als dass wir hier jetzt eigentlich die traditionelle Medienlandschaft einmal aufgebrochen haben. Also FreeFM ist ja selbst eigentlich ein, ja, in Anführungszeichen freier Sender, man könnte es im Wesentlichen vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem Modell des offenen Kanals in manchen Städten, in dem eigentlich jede Gruppe im Prinzip mal sich Sendezeit geben lassen kann und dann halt mit eigenen Inhalten, mit eigener Meinung sogar, auf Sendung gehen kann, solange, sagen wir mal, es ist dabei irgendwo nicht zu sehr übertreiben, oder will ich mal ganz vorsichtig ausdrücken. Ja, das ist natürlich, steht ein bisschen im Gegensatz zu den traditionellen Medien, die halt alle irgendwo zentrale, entweder öffentlich-rechtlich sind, also irgendwo doch staatlicher Kontrolle in gewisser Weise unterliegen, oder private Firmen sind und damit kommerziellen Interessen irgendwo unterliegen. So haben wir hier eigentlich ein Medium, in dem man als Normalsterblicher im Prinzip reinkommt und selber Radio machen kann, selber Inhalte publizieren kann. Etwas anderes finden wir in dieser Form eigentlich mehr oder weniger nur im Internet. Ja, vielleicht über Leserbriefe in manchen Zeitungen, eventuell über eigen herausgegebene Blätter, vielleicht auch auf dem Printmarkt. Also insofern eine Möglichkeit, was weiß ich hier, nicht ganz offizielle Berichterstattung zu bringen in dem Sinne. Will dazu irgendjemand was sagen? Oder darf ich mich hier ganz alleine um Kopf und Kragen reden?
Ich fand die Meinung in Ordnung.
Wir müssen Sachen, die geplant sind, gesagt zu werden, auch deutlicher so herausheben. Sonst reden wir uns ja quasi gegen den selbst schlecht.
Ja,
Weißverbreitung feiert hat. Ich wollte dich gerade aufmuntern, etwas selbstsicherer aufzutreten.
Etwas deutlicher aufzutreten. Ach du Gott, und das verlangst du von mir. Wo waren wir stehen geblieben? Du sprachst vorhin einmal ein Thema namens WikiLeaks an.
Ja, die WikiLeaks sind mir wieder mal über Heise aufgefallen. Und zwar mag ich die Nachricht, die sich jetzt schon über mehrere Episoden hinzieht, mal zusammenfassen.
Vielleicht magst du noch mal kurz erklären, was die WikiLeaks genau sind.
Die WikiLeaks sind eine Plattform, die sich darauf spezialisiert haben, Dokumente, die in irgendeiner Form als geheim eingestuft sind, zu veröffentlichen. Bevorzugt findet man dort, davon sind wir, glaube ich, bekannt worden, Sachen vom amerikanischen Militär, was angegriffen wurde, wie viel Tod es wirklich gab. Und es haben die Dokumente, deren Authentizität nicht wirklich richtig nachgewiesen oder bestritten werden kann, doch dafür gesorgt, dass einige Nachrichten und Berichterstattungen und Todeszahlen vor allem hinterfragt worden mussten. WikiLeaks wird vertreten durch zwei Köpfe der Öffentlichkeit, der Rest der Gesellschaft arbeitet im Untergrund.
Okay.
So, wir sind aktuell am 21.08.2010. Die Quelle ist wieder Heise News online. Mhm. Die Überschrift war Heise Haftbefehl gegen WikiLeaks-Chef wegen Vergewaltigungsverdacht. Mit Update. Mhm. Die schwedischen Justizbehörden haben gegen den Gründer des Internetportals WikiLeaks, Julian Assange, Haftbefehl wegen Verdachts auf zwei Vergewaltigungen ausgestellt. Wie eine Sprecherin der Stockholmer Staatsanwaltschaft am Samstag im Rundfunksender SR angab, hatten sich zwei Frauen mit entsprechenden Angaben gemeldet. Assange, der vor gut einer Woche zu einem Arbeitsbesuch nach Schweden gekommen war, wies diese Beschuldigung in Mails an führende Stockholmer Medien als haltlos zurück. Er kündigte an, dass er Kontakt mit der Polizei aufzunehmen versuchte. In der Mitteilung über den Twitter-Account von WikiLeaks betonte Assange zudem, die Anschuldigungen sind haltlos und ihre Verbreitung zu diesem Zeitpunkt ist ausgesprochen beunruhigend. Man sollte an der Stelle vielleicht den Hintergrund wissen, dass Schweden ein umfangreiches Medien- und Presserecht hat, das, um es überspitzt darzustellen, dem Journalisten eine absolute Narrenfreiheit gibt. Er ist mit seiner nach Schweden gereist, weil, wenn er in Schweden eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, darf er seine Plattform unter schwedisches Presserecht stellen und hat sich damit in ganz Europa mehreren Anschuldigungen entzogen, dass doch diese Dokumente zurückgezogen werden müssten. Hier geht es nämlich weiter im Heise-Artikel. WikiLeaks hatte zuletzt wegen Veröffentlichung zehntausender US-Geheimdokumente zum Afghanistan-Krieg weltweit Schlagzeilen gemacht. Und dann gab es noch Gerüchte, dass der US-Geheimdienst ihm hinterherstellen würde. Wie geht der Artikel weiter? Man wüsste nicht, ob er sich in Schweden aufhalten würde, aber die Frauen hätten auch keine Anzeigen erstattet. Dennoch sei die Staatsanwaltschaft selbstständig tätig geworden wegen der Schwere der Anschuldigungen. Und naja, der Artikel hat wie gesagt ein Update, das ist noch am gleichen Tag rausgekommen. Der Verdacht wurde zurückgenommen und die Behörde hat den Haftbefehl aufgehoben, weil es keinen Grund zum Verdacht mehr gäbe. Und das geht jetzt über mehrere Nachrichten, dass doch wieder schwere Anschuldigungen vorgenommen seien und die dann im Nachhinein als haltlos wieder enttarnt werden würden. Ich habe gerade eine Folge von vier Nachrichten vor mir, wo es jetzt nach 3 Monaten dazu geführt hat, dass ein endgültiger Haftbefehl ausgesprochen werde, wegen einer Befragung zum Verdacht auf Vergewaltigung. Und zwar geht es konkret nur noch um eine einzige, statt der beschuldigten zwei. Mhm. Und der Artikel hat sich so unglaublich darüber zerrissen, weil es hieß, dass in Schweden doch gewöhnlich, also wenn eine Sache gesichert sei, sich die Medien darüber zerrissen würden, und man sich diesmal medial draufgestürzt hat, ohne auf überhaupt irgendeine Grundlage aufzusetzen.
Also in ganz kurz, in Deutschland sehen wir es immer wieder, dass sich die Berichterstattung stürzt, auch auf irgendwelche Gerichtsprozesse zum Beispiel, irgendwelche Leute, die im öffentlichen Licht stehen. Und in Schweden ist das normalerweise also eher nicht so. Da hält man sich normalerweise zurück, bis man quasi zur endgültigen Meldung nachher kommt. Also wurde jetzt, was weiß ich, der und der Richterspruch erlassen und es ergeht damit folgendes Urteil. In diesem Fall hat man das aber jetzt nicht gemacht. In diesem Fall hat man sich die ganze Zeit jetzt draufgeschlagen und die ganze Zeit irgendwo über Zwischenstände berichtet.
Über vermeintliche Zwischenstände, die dann auch regelmäßig wieder gewechselt haben.
Okay.
Und ich verfolge die, wie sage ich das, die Schlägerei jetzt schon seit Wochen mit anhaltender Belustigung. Was man jetzt versucht, an Anschuldigungen vorzubringen und was dann als nächstes wieder rankommt.
Und wie interpretierst du das Ganze?
Sehr belustigend. Und zwar aufgrund dessen, dass für mich interessant ist, welche Kräfte jetzt dahinter am Treiben sind, dass unreife Nachrichten rausgekommen sind.
Was glaubst du denn? Welche Kräfte stecken jeweils dahinter?
Wobei wir natürlich betonen, dass es sich hier jetzt um eine Meinungsäußerung handelt.
Danke für das ausdrückliche Herausheben. Ich finde die Theorie mit dem amerikanischen Militär doch ganz interessant, weil das nämlich zu beweisen wäre, wozu sie weltweit in der Lage wären. Also jetzt könnte es eine interessante Enthüllung geben, was wirklich auf die Medien Einfluss hat, oder es kommt am Ende raus, es war alles nur eine Ente. Das wissen wir nicht. Aber es könnte im schlimmsten Fall lustige Sachen herausbringen.
Was wären das für lustige Sachen?
Dass man die Meinungsfreiheit der Medien negativ belegt, indem man sagt, da haben Dritte Fakten manipuliert. Und das ist ja alles so einfach und das System ist nicht gut.
Okay.
Habe ich mich jetzt zu primitiv ausgedrückt?
Nein,
denke ich wollte nicht. Ausdrücklich jetzt auch von den Verschwörungstheorien Abstand nehmen. Aber es kann eine neue Art der Gewaltenteilung und der Gewaltengewichtung zeigen. Und das ist für mich der interessante Teil.
Also eine neue Art der Gewaltenteilung jetzt in dem Sinne, in dem du jetzt meinst, dass möglicherweise Kräfte, die, sagen wir mal, dem amerikanischen Militär gesonnen sind.
Oder wem auch immer, einem Dritten.
Einem Dritten halt möglicherweise hier, sagen wir mal, einen Nebenschauplatz möglicherweise inszeniert und an die Welt gerufen haben könnten.
Ja, das würde ich so unterschreiben.
Ja, das finde ich auch ganz interessant, dass du da auf die Gewaltenteilung letztendlich nochmal eingehst. Man sagt ja nun, es gibt ja nun eigentlich die drei Gewalten, Exekutive, Judikative und wen haben wir noch?
Legislative.
Die Legislative, aber also vielleicht nochmal
insofern als Erklärung, die Exekutive ist
die ausführende Gewalt.
Die ausführende Gewalt in unserem Falle. Die
im Punkt von Behörden wahrnimmt?
Im Punkt von Behörden, aber auch im Fall von Polizei. Die Judikative, das sind die Gerichte. Die Legislative, das ist die Instanz, die die Gesetze macht. Ja, in unserem Fall Parlamente, Bundestag, Bundesrat.
Und jetzt sagt man ja mittlerweile in meinen Augen zu Recht, dass es nicht nur diese drei gibt, sondern eben als vierte Gewalt, sogenannte vierte Gewalt, die Medien. Da diese nun wirklich einen extremen Einfluss haben
auf die
Öffentlichkeit. Genau, und letztendlich kommunizieren die ja nun alles, was passiert. Und das ist eine riesengroße Verantwortung.
Mhm.
Natürlich ist es dann in meinen Augen auch so, dass eben dadurch, dass so eine große Macht besteht und man auch als Interessengruppe einen interessanten Einfluss sicherlich auf die Medien ausüben kann, wie zum Beispiel auch in Italien schon angesprochen, vielleicht von einem Herrn Berlusconi, dass eben ja, diese vierte Gewalt sehr einfach missbraucht werden kann. Und da muss...
Also wie einfach sie missbraucht werden kann, sei mal noch dahingestellt, aber es könnte nahe liegen, dass man es versuchen könnte. Also absolut. Es gibt auch schöne Beispiele in Deutschland, insbesondere bei meinen Lieblingen, den bayerischen Nachbarn, hier, also die bayerische Staatsregierung versuchte es zum Beispiel immer wieder mal auf die Berichterstattung innerhalb des bayerischen Rundfunks Einfluss zu nehmen. Oder das ein oder andere politische Magazin in ARD und ZDF, sagen wir mal, eher zu beeinflussen, dass sie doch mehr etwas mehr rechts berichten sollen als links. Es gäbe schon so und so viele linke politische Magazine, jetzt sei mal wieder für ein rechtes im Prinzip an der Zeit. Oder dass man vielleicht die ein oder andere Sendung, zum Beispiel die Sendung Scheibenwischer von einem Herrn, ich glaube Dieter Hildebrand, die jetzt gerade mal einem in Bayern nicht besonders genehm war, weil er irgendein Thema aufgegriffen hatte, mal einfach aus dem Programm in den bayerischen Rundfunkanstalten, also in der bayerischen Teil der ARD, einfach mal nicht gesendet hat und stattdessen halt einen Heimatfilm geschaltet hat. Was letztendlich nur dazu führte, dass die Leute, die sich jetzt verarscht vorkamen, entschuldige bitte wieder den
Schutz der Jugend,
Entschuldigung, dass die im Prinzip sich in Turnhallen getroffen haben und das sich auf Videorekordern auf Großleinwänden angeschaut haben. Also man hat letztendlich sich selber ein Bein gestellt, mehr Werbung jetzt für diese Sendung, die vielleicht vorher nicht jeden interessiert gehabt hätte, gemacht und auf diese Weise erst noch richtig darauf hingewiesen, dass das interessant sein könnte.
Da glaube ich aber auch, dass die Medien eigene Schutzmechanismen auch haben, um sich diesen Einflüssen oft oder sich vor diesen Einflüssen zu verteidigen. Ich glaube, dass es nicht sonderlich einfach ist, speziell in Deutschland.
Ich denke auch gerade
in so großen Einfluss
auszuüben. Speziell in Deutschland ist das schwer, weil die sich ganz gehörig wehren und sich das sehr ungern gefallen lassen in dem Sinne. Und was auch immer. Es gab da mehrere solche Fälle, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen. Da gab es mal Verhaftungen des Spiegel-Inhabers seinerzeit, weil er etwas geäußert hatte gegen den damaligen, ich glaube sogar Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß. Vielleicht damals auch noch Verteidigungsminister, ich weiß nicht genau die Zeit, das hätte ich jetzt nachschlagen müssen. Aber in jedem Fall, das ging dann letztendlich auch nicht wirklich positiv aus für die Politik, die das versucht hat. Nach einer Weile kam letztendlich dann der Spiegelinhaber wieder frei, den haben sie richtig verknackt. Richtig wegen Verleumdung eingesperrt. Und das gab aber einen ziemlichen Aufstand der Medien und führte letztendlich nicht zum gewünschten Erfolg. Eher im Gegenteil.
Ein negatives Beispiel, das mir in Bezug auf Medienunabhängigkeit in letzter Zeit aufgefallen ist in Deutschland, war Niklas Brender, der ZDF. Welche Rolle hat er genau inne? Er war im Vorstand und er hat das für Roland Koch ein bisschen zu kritisch berichtet und ist dann in Folge von mehreren Politikern abgesetzt worden. Und das war das letzte Mal, dass ich wirklich öffentlich wahrgenommen habe, dass es eine große Debatte über die Unabhängigkeit der Medien gibt.
Stimmt, da gab es mal eine große Diskussion drüber.
Ich will nicht zutrauen, die Diskussion derartig zusammenzufassen. Ich weiß nicht, meine ich Niklas Brender, es gab viele Petitionen dazu, dessen Absetzung zu überdenken, auch an oppositionelle Parteien da jetzt Einfluss drauf zu nehmen. Und das Ganze wurde offiziell vom hessischen Politiker Roland Koch losgetreten.
Der mittlerweile selber, sagen wir mal, nicht mehr so richtig Lust auf Politik hatte.
Naja, hatte zumindest Lust, was Neues zu machen, sagen wir es mal so. Wir wollen da niemandem was unterstellen. Ne?
Ja.
Dann ganz interessant, was da auch vielleicht noch reinpasst, Unabhängigkeit der Medien. Da fand ich ganz interessant noch die Debatte über Werbung in den Medien, Werbung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor allen Dingen, dass man bei diversen Soaps nicht wollte, dass zum Beispiel eine Coca-Cola-Flasche in die Kamera gehalten werde, weil man eben ja ganz einfach keine Werbung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dazu lassen wollte.
Keine Cola hier im Fernsehen?
Das wäre natürlich für dich schlimm, Tobi, das ist mir klar.
Wir hatten aber doch einen Vertrag und wir wollten doch das als Nebeneinnahmequelle und...
Ja.
Ja.
Ja, warum... Ich mag mal ein Beispiel erklären, warum Werbung jetzt eigentlich als so schlimm betrachtet wird. Weil, Zitat, es zu einer Selbstzensur der Medien führen könnte. Und zwar war es beispielsweise vorletzten Sommer so, dass man ganz viel Deutsche Bahn-Werbung in den Printmedien gefunden hat.
Mhm.
Obwohl die Deutsche Bahn überhaupt kein neues Produkt zu bewerben hatte. Und ich weiß nicht, ob sie wirklich so viel am Image schrauben mussten, wie sie dafür Geld ausgegeben haben. Und das war genau eine Zeit, in der zufällig bei der Bahn die Preise erhöht wurden und ein bisschen Personal rausgeschmissen wurde.
Da war aber auch gleichzeitig das die Zeit, in der man in der Bahn über die Privatisierung der Bahn, also sprich den Börsengang der Bahn nachdachte, beziehungsweise eigentlich ihn ja vollständig beschlossen hatte und das ein bisschen auch, sagen wir mal, die Bahn ein bisschen populärer machen musste, um vielleicht auch hier den Preis ein bisschen zu beeinflussen.
Ich mag das mal wieder ein bisschen ins Schwarze. Danke für deine objektive, Sicht zwischendrin. Es ist so, dass es sich in einem Illustrierten schwer macht, wenn man auf der linken Seite einen Artikel hat, der sagt, die Bahn erhöht die Preise und auf der rechten Seite hat man eine Bahnwerbung mit einem bunten ICE daneben, so weiß mit rotem Streifchen.
Mhm.
Das passt einfach schlecht im gleichen Heftchen zusammen. Ich meine, die Werbeindustrie ist ja das, was die Medien füttert, zwar nämlich mit Geld, und da beißt man ungern mal rein.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch einem Unternehmen wie der Bahn erlauben, dass sie Werbung schaltet. Ist ja auch ganz, ganz wichtig.
Es ging um die Massen und darum, warum Werbung sich negativ in dem Beispiel auf die Pressefreiheit auswirken könnte.
Es gibt's aber auch durchaus umgekehrt. Also das eine ist im Prinzip, dass die Bahn ein sehr wesentlicher Kunde im Prinzip für Werbeeinnahmen war. Da gab es übrigens auch mal, ach Gott, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lang es her ist. Es gab einen Artikel in der Zeitschrift Das Kapital, in der mal auf die Bahn hingewiesen worden ist und warum unter anderem diese Privatisierung der Börsengang im Prinzip so attraktiv auch sei in dem Sinne. Was hat die Bahn eigentlich so, dass sie so attraktiv macht? Unter anderem seien das Grundstückspreise der Gleiskörper oder besser gesagt des Grundstücks, auf dem die Gleiskörper sind, zum Beispiel bei großen Bahnhöfen in Innenstädten.
Sagen wir Stuttgart. Mal,
das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, aber stell dir mal vor, eine Stadt hätte einen Kopfbahnhof und da laufen normalerweise relativ viele Gleiskörper mitten in der Innenstadt zusammen. Wenn ich jetzt im Prinzip das durch einen Durchgangsbahnhof mal nur hypothetisch gesprochen ersetzen, ersetzen könnte, dann würde ich natürlich sehr viel von dem, sagen wir mal, Grundstücksplatz, was weiß ich, wieder frei bekommen. Der ist nun im Prinzip im Besitz der Bahn. Gleiskörpereigentümer ist eigentlich der Bund, aber in diesem Fall wird er ja nicht mehr gebraucht. Und auf diese Weise hätte man jetzt Grundstücke, die frei werden, in allerbester Lage in großstädtischen Raum, die natürlich sehr günstig verkauft oder vermietet werden könnten, verpachtet werden könnten. Und dass das möglicherweise einer der attraktiven Posten sein könnte. Nun, worauf will ich eigentlich hinaus? Die Bahn hat daraufhin in der entsprechenden Zeitung nicht mehr eine einzige Anzeige geschaltet, die nächsten 2 Jahre lang. Ob länger, weiß ich nicht mehr. In jedem Fall hat die Bahn gewusst, wie sie sich im Prinzip gegen solch unerwünschte Kritik wehren kann. Das gibt es aber auch gleichzeitig wieder in umgekehrter Richtung. Hier in der Gegend kennt man vielleicht die Südwestpresse bzw. die Heidenheimer Zeitung. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, dass ich mich schon wieder um Kopf und Kragen hier rede. Aber irgendwelche Artikel teilweise schon vollständig fertig, anschließend Foto und dergleichen, fertiggestellt waren und letztendlich von den Redaktionen entschieden wurde, anhand wie vieler Anzeigen so in den letzten 2 Jahren wohl geschaltet worden ist, ob man den Artikel über die und die Firma oder über das und das Ereignis nun bringt oder eher nicht, um auf diese Weise, ja nicht eigentlich um, aber auf diese Weise im Prinzip dann die entsprechenden Firmen oder Ereignisse totschweigt in dem Sinne, wenn sie denn schon zu geizig sind, Werbung bei ihnen schalten zu lassen.
Ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wir freuen uns natürlich über relativ unabhängige Medien, die wir in meinen Augen dennoch in Deutschland haben, aber sie sind natürlich nicht komplett unabhängig. Absolut, denn Medienunternehmen sind Unternehmen. Unternehmen wollen irgendwo Geld machen. Wo kriegen sie das meiste Geld her? Aus der Werbung. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn es einem Unternehmen, einem Medienunternehmen, dann wirklich auch so schwer fällt oder sich unter Druck setzen lassen kann von zum Beispiel einem Unternehmen X, was eben bei kritischer Betrachtung ganz einfach keine Werbeaufträge mehr schaltet.
Ja, soweit mal dazu. Ich würde mal vorschlagen, zwischendrin wieder ein paar Takte Musik. Es sei denn natürlich, es gibt hier von irgendeiner Seite Einwände.
Sehr gut.
Ich mag Musik.
Okay. Hallo, da sind wir wieder bei Radio Free FM mit der Sendung Dev Radio. Und wir waren beim Thema, oh Gott, Medien. Kritik an Medien. Wo sind sie gut, wo sind sie schlecht? Wir hatten es mal, ich weiß nicht, wir hatten irgendwann mal mit Frau Käßmann angefangen und sind dann eigentlich so komplett über Irakkrieg und dergleichen bis hin zu WikiLeaks gekommen. Nochmal zurück zu den vielleicht eher wieder etwas kritischeren Seiten der Medienberichterstattung. Ich habe in der letzten Zeit immer, oder was heißt hier in der letzten Zeit, eigentlich in den letzten Jahren immer wieder die Beobachtung gemacht, dass gerade sich die Medien auf irgendwelche Ereignisse gerade wieder von Leuten, die irgendwo im öffentlichen Licht stehen, wie auch immer sich das begründet, dass sie im öffentlichen Licht stehen. Und naja, auch wenn ich das jetzt einerseits kritisiere, nehme ich mir mal jetzt einmal das Beispiel Kachelmann nochmal vor, bei dem wir eigentlich so dieses typische Verhalten haben der Medien, dass sie sich auf ein Thema stürzen, in diesem Fall auf einen Strafgerichtsprozess und ja, ungeachtet, ob da nun eigentlich was rauskommt, ungeachtet, ob das eigentlich einen wirklichen Nutzen für die Bevölkerung darstellt, dass sie jetzt diese Informationen haben oder auch nicht haben, im Prinzip hier in kleinste Details gehen, was gerade in diesem Prozess alles so besprochen wird und damit eigentlich eine gravierende Verletzung der Privatsphäre der beteiligten Person. Das ist in diesem Fall der Herr Kachelmann, das ist in diesem Fall natürlich auch seine frühere Freundin und möglicherweise auch noch die Persönlichkeit irgendwelcher Dritter, die hier ja im Prinzip komplett, sagen wir mal, die Persönlichkeitsrechte der Dritten oder was weiß ich, die hier komplett auseinandergenommen werden. Während wir bei Barbara Salesch oder was weiß ich in unseren Fernsehprozessen, die ja auch im Prinzip den Voyeurismus des Zuschauers befriedigen sollen, immerhin noch irgendwie nachgestellte Prozesse haben, die genau diese Grenze versuchen eben nicht zu überschreiten. Am Anfang, bei der ersten Season Barbara Salesch war das übrigens der Fall, da haben sie Zivilgerichtsprozesse gemacht und Da ist das nämlich nicht verboten. Dass man live quasi so aus dem Gerichtsprozess im Prinzip berichtet. Es hat ja einen guten Grund, weswegen die Presse zwar irgendwie bei solchen Strafgerichtsprozessen zugelassen ist. Es sind ja immerhin öffentliche Prozesse, also dürfen auch Zeugen aus der Presse im Prinzip dort zugegen sein. Aber die Frage ist, muss man wirklich alles da so hervorkehren? Das Ergebnis wird letztendlich sein, gerade bei diesem Prozess, wir haben Aussage gegen Aussage. Also ich will jetzt auch gar nicht so tief auf das, die eigentlichen Sachen da eingehen, aber letztendlich läuft es auf einen Aussage-gegen-Aussage-Prozess raus. Man wird es nie genau wissen, es sei denn, es würden irgendwelche ominösen neuen Beweise herausgestellt werden. Und letztendlich hinterlässt es aber zwei Personen im Prinzip, deren Persönlichkeitsrechte halt enorm beschädigt worden sind, deren Privatsphäre enorm in die Öffentlichkeit gekehrt wurde.
Also gerade der Fall Kachelmann, finde ich, ist so ein Fall, der ja im Nachhinein, auch wenn es irgendwie vielleicht ein bisschen blöd klingt, mich nervt, was ich ganz schade finde, dass mich so ein Schicksal letztendlich, was da letztendlich auch dranhängt oder Schicksale, nerven. Denn das ist, Kachelmann ist ja nun ein Typ, der vor ein paar Jahren, ganz klar, es war der sympathische Wettermoderator, war auch international bekannt, weil er mal mit einer tollen Katze geschmust hat oder sonst was. Es war einfach so der tolle Nachbar von nebenan, kann man sagen, der eben einem das Wetter schön präsentiert hat. Und dann plötzlich kam so ein Skandal raus, in dem, jetzt mal sei dahingestellt, was wirklich passiert ist, das weiß ja nun keiner, aber in dem wirklich das Privatleben von ihm und auch von seinen Ex-Freundinnen aufs Allerschärfste transparent gemacht werden und die Leute werden förmlich dazu gezwungen, ihre eigenen sexuellen Vorlieben also auf dem Silbertablett zu präsentieren.
Jetzt sind wir doch an einem Punkt, an dem ich ein bisschen Hintergründe geben muss. Also Kachelmann ist angeklagt worden. Moment, ich habe mir sogar... Warum haben wir hier nie Licht angemacht? Er ist am 19. Quatsch. Wann war das jetzt? Also es soll im Prinzip irgendwo im Februar, in der Nacht vom 9. Februar, soll er gegenüber seiner Freundin, was weiß ich, die ihn verlassen wollte, diese vergewaltigt haben in dem Sinne. Und dann wurde er am 20. März bis zum 29.07., also bis zum 29. Juli, in Untersuchungshaft gesteckt. Anklage wurde aber erst am 19. Mai erhoben. Ich habe mich sehr gewundert eigentlich über dieses Datum. Dachte eigentlich am Anfang, das sei eine Falschmeldung auf Wikipedia, habe dann aber tatsächlich durch eine andere Quelle das nochmal bestätigt gesehen. Dann gibt es seit dem 9. Juli ein Hauptverfahren, eine Hauptverhandlung seit dem 6. September und seitdem, also im Prinzip seit einem halben Jahr, wird jetzt in unregelmäßigen Abständen immer wieder über den Verlauf dieses Prozesses berichtet. Kachelmann ist, möchte ich mal hier gar nicht so hervorheben, ist nur eines von vielen Beispielen. Immer wenn irgendein Prominenter in dem Sinne sich was zu Schulden gekommen hat, sei es irgendwelcher Drogenmissbrauch, sei es eine andere schmutzige Tatsache. Ja, selbst seinerzeit mal ein Nicht-Prominenter, der von seiner Frau beschuldigt wurde, er hätte ihre Kinder sexuell missbraucht. Dieser Prozess hat sich damals, das ist ein paar Jahre jetzt her, so etwa 10, 15 Jahre mittlerweile, der Prozess hat sich genauso mindestens 3 bis 5 Monate durch die Medien gezogen mit allen möglichen schmutzigen Details, ohne eigentlich eine Aussicht, dass man wirklich hinter die Wahrheit käme und letztendlich mit ein paar Leichen auf dem Weg, nämlich den Betroffenen, über die berichtet worden ist. Und die Frage ist tatsächlich in dem Sinne, ist das wirklich notwendig und inwieweit ist das wirklich notwendig, über solche Dinge nachher zu berichten? Also im Falle von jenem, der nicht im öffentlichen Licht da stand, war es eigentlich gar nicht notwendig. Aber damals war gerade so die Zeit der aufkommenden Kinderpornografiewelle. Da war auch so ein bisschen die Mode in den Medien gerade. Da gab es mal ich weiß nicht genau, wie der Ort hieß, und ich bin auch ganz froh darüber, dass ich es nicht mehr weiß. Aber es wurde am Landgericht Ansbach damals verhandelt, ein ganzes Dorf, das damals mal bezichtigt worden ist, eine Kinderpornografie zu unterhalten. Was ich im Nachhinein dann allerdings auch erst nach so einem Jahr oder sogar länger dann als falsch herausgestellt hat und einfach auf die Übervorsichtigkeit von ein paar Kindergärtnerinnen und schlechter Messmethoden nachher, also als man nachher die Kinder eingeladen hat, um mal irgendwie mit ein paar präparierten Puppen, die halt Geschlechtsteile mit besaßen, spielen zu lassen und dann davon ausging, von der Art und Weise, wie die miteinander spielen, hat man dann geschlossen im Prinzip, dass sie bestimmte Dinge erlebt haben. Die Fantasie der Kinder hat man damals vollkommen aus den Augen verloren in dem Sinne und ging davon aus, dass Kinder von alleine nicht auf gewisse Techniken kommen könnten in dem Sinne. Na egal. Es gibt manchmal so Modethemen, mit denen sich die Medien so beschäftigen und dann kommt jemand oder irgend so ein Thema gerade recht und dann wird es entsprechend breit getreten. Hat natürlich mit Persönlichkeitsrechten oder was weiß ich nichts mehr zu tun. Die werden natürlich nicht mehr gewahrt dabei. Und jetzt ist natürlich die feine Frage dabei, wo ist die Grenze zwischen freier Berichterstattung, zwischen Zensur, zwischen Meinungsfreiheit, zwischen Pressefreiheit? Inwieweit besteht der Auftrag der Medien? Inwieweit müssen sie im Prinzip über solche Dinge berichten? Und an welcher Stelle geht es zu weit?
Wir haben ja bereits gelernt, dass unser Leben relativ langweilig ist, es sei denn, wir kommen in die Grenzbereiche, wo mehrere Interessengruppen etwas vertreten wollen. Und hier haben wir die Interessengruppen der Meinungsfreiheit und der Privatsphäre und das macht die ganze Sache doch eigentlich recht interessant.
Gerade bei den Medien heißt es ja nun auch immer wieder, genauso wie auch oft im Einzelhandel, Sex sells. Ist einfach so. Und da ist es schade, dass sich die, aber eigentlich auch eine logische Konsequenz, dass sich die Medien speziell auf Themen stürzen, die im Entferntesten was mit diesem Thema zu tun haben könnten. Bei Kachelmann, um nochmal drauf zurückzukommen, war es ja nun mal ungewöhnliches Themengebiet, was aber die Öffentlichkeit anscheinend sehr, sehr stark interessiert hat, weshalb es durch die Medien dann auch dementsprechend gefüttert wurde.
Vielleicht ein klein wenig nochmal wieder zur Abmilderung. Gerade wieder im deutschen Raum ist es eigentlich gar nicht so üblich, dass unsere Skandale, die wir immer so haben, auf sexueller Ebene sich abspielen in dem Sinne. Das ist im angelsächsischen Raum, möchte ich mal sagen, ein bisschen verbreiteter in dem Sinne, dass gerade ein Politiker, weil man irgendwie ihm einen Bordellbesuch zum Beispiel nachweisen konnte.
Oder eine Praktikantin.
Oder möglicherweise eine Angestellte, mit der er etwas nicht hätte tun sollen, dass dort so etwas viel medienwirksamer ausgeschlachtet wird und möglicherweise die politische Karriere kosten kann. In Deutschland sind gerade diese Skandale eher unüblich und ich glaube eigentlich nicht, dass das durch das Verhalten der deutschen Politiker so unterschiedlich gerechtfertigt wäre. Also sprich, ich glaube nicht, dass die sich wesentlich anders verhalten als woanders.
Du hast dich gerade auf einen Bericht der Organisation Reporter ohne Grenzen gebracht. Reporter ohne Grenzen ist, wie beschreibt man sie bestens, eine Vereinigung von Journalisten, weltweit tätig, die auch eine jährliche Bemessung herausgeben, wie es denn um die Pressefreiheit in verschiedenen Ländern gestellt ist. Und jetzt kann man wenige Seiten Bericht lesen oder man kann die faule Version machen oder die machen Reporter ohne Grenzen einfach mal auf der Suchmaschine eure Wahl eingeben. Die geben eine Karte raus, mehrfarbig, wie stark denn Verstöße gegen das Presserecht in einzelnen Ländern sind. Und da werdet ihr feststellen, dass Deutschland als eines von einigen Ländern in Europa super im Rahmen der Pressefreiheit ist, währenddessen es in Frankreich bereits anfängt zu bröckeln, in Ländern wie Ägypten schon kritisch ist und im Iran mal sowas von unzuverlässig. Da gewichtet die Karte schon innerhalb von Europa, das Presserecht innerhalb der EU doch schon klemmt.
Mhm.
Oder überhaupt Meinungsfreiheit gesetzeskonform.
Okay. Das heißt also, von daher sei man in Deutschland schon gar nicht so schlecht. Ja, aber was heißt das jetzt? Also im Rahmen der Pressefreiheit. Das heißt, dass jetzt nicht so viel Beschränkungen der Presse gemacht werden.
Ja, vor allem nicht allzu viele Rechts... lass ich den Satz mal kurz neu bauen. Ich habe zwei Sprachen im Kopf, das geht ein bisschen schwer.
Ach, switch nur zwischen den Sprachen.
Ja, ich habe mittlerweile so ein Deutsch-Englisch gemischt, wenn ich versuche, Deutsch zu reden.
Viel Glück.
Aber in Englisch klappt das nicht wirklich gut. Es geht darum, dass es eigentlich gesetzeskonform ist, innerhalb der EU über verschiedene Sachen zu berichten. Und wenn Reporter dennoch daran gehindert werden, dann wird das von der Organisation Reporter ohne Grenzen gemarkt. Und das ist das, was diese Karte widerspiegeln soll.
Mhm. Das heißt also im Prinzip, eigentlich ist schlecht, was ich gerade anmeckere, nämlich die Presse dazu zu fordern, im Prinzip sich teilweise selber zu beschränken und selber zu überlegen, an welcher Stelle ist es sinnvoll zu berichten. Das ist natürlich auch eine kritische Sache, nachher die Selbstzensur, die es in manchen Ländern durchaus gibt. Und zu diesen manchen Ländern gehören dann durchaus auch Länder wie, ja, auch wie die USA, aber auch wie einige europäische Länder, wenn man halt eine Art vorauseilenden Gehorsam walten lässt. In dem Sinne. Weil ich jetzt hier gerade die Karte sehe.
Was meinst du mit vorauseilender Gehorsam?
Das heißt im Prinzip, dass man Dinge zum Beispiel gegen die eigene Regierung unter gewissen Umständen nicht wagt, zu kritisch zu behandeln. Also, um ein Beispiel zu nennen, während des. Nochmal von vorn. Kurz nach dem 11. September 2001. Galt es als sehr unschick in den USA, zu kritisch gegen die amerikanische Regierung, insbesondere gegen George W. Bush, Berichte zu erstatten. All die, weil man im Prinzip gerne assoziiert wurde, als würde man hier den Terrorismus ja unterstützen, befürworten, in dem Sinne, und das auf keinen Fall irgendwo auch nur in Assoziationsnähe da rücken wollte, in dem Sinne. Also war man teilweise sehr vorsichtig mit allem, was man sagte und schrieb, und manche Sender, manche Redaktionen, Nachrichtenredaktionen, haben auch Berichte von ihren Journalisten teilweise zurückgehalten, weil sie nicht wagten, was weiß ich, solch kritische Dinge, das muss gar nicht mal so kritisches Zeug gewesen sein, dann zu bringen in dem Sinne. Ja, also so viel zum Thema vorauseilender Gehorsam. Das hat man natürlich in manchen anderen Staaten genauso, dass man ja lieber mal nicht, also es, man unterliegt zwar selber nicht direkt der Zensur, aber man wagt mal lieber nicht in die ganz kritischen Bereiche vorzutrennen, denn die Zensur könnte ja noch kommen. Das ist jetzt auch wieder nicht so ganz das typisch deutsche Thema. Es gibt andere Länder, bei denen das wesentlich eher vorkommen könnte. Aber naja.
Ja, das ist ja dann letztendlich auch wieder der Einfluss, der auf die Medien ausgewirkt wird. In dem Fall zum Beispiel durch die Politik, was natürlich nochmal in meinen Augen gefährlicher ist. Denn was da in den USA leider passiert ist nach 9/11 war ja nun eine Medienhetze letztendlich gegen die sogenannten Feinde des Staates. Und das war natürlich eine Entwicklung, die in meinen Augen sehr, sehr gefährlich war, die auch noch immer ihre Ausläufer hat. Zum Glück gab es aber auch ausreichend oder mittlerweile ausreichend genug Vertreter, die das eben auch stark und öffentlich kritisiert haben und gegen diese wirklich Hetze, die gemacht wurde, auch vorgegangen sind.
Nun, ich fürchte, an dieser Stelle muss ich leider einhaken. Nicht aufgrund von Zensur, sondern da unsere Zeit doch sehr stark fortgeschritten ist. Ich glaube, wir haben noch so ungefähr eine Dreiviertelminute, die wir tatsächlich so senden dürfen. Danach werden wir kriegen wir Ärger, was weiß ich, mit unserem Dachsender Free FM, weil wir in die Sendezeit des Nachfolgenden reingeben. Also könnten wir uns eher mal vielleicht überlegen, ob wir vielleicht diese Themen an einem anderen Termin nochmal erneut fortsetzen. Also offensichtlich scheint ja ein gewisser Gesprächsbedarf zu sein, offensichtlich scheinbar noch nicht komplett alles abgehandelt zu haben. Dann würde ich sagen, einfach mal bis in 14 Tagen, mit welchem Thema dann auch immer. Und ich verabschiede mich einfach nochmal hier mit Musik.
Ciao.
Ciao.